Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Cromer in England.
Gar nicht so weit weg. Und hier ist Arvid am Bord der Dagmaron in Oban in Schottland.
Ich reiß dir hinterher, Arvid, aber mache ich irgendwie gar nicht. Ich produziere hier seit ein paar Tagen einen Nordsee-Report, bin hier mit einem NDR-Kamerateam. Ja, und wir drehen und drehen und drehen, Arvid. Und deswegen habe ich nur zwischendurch immer mal kurz mitgekriegt, wo ihr seid. Aber ich weiß eigentlich nicht wirklich was. Wo steckst du und wie geht es dir?
Also mir, uns, darf ich einfach mal so sagen, geht es gut. Also denn wir haben hier wirklich eigentlich ein bombastisches Wetter. Also man verbindet mit Schottland ja immer viel Wind, Regen und Kühle. Aber ich glaube, das Wetter hier ist sehr viel besser als bei uns zu Hause im Moment. Und wenn ich so die Wetterkarte sehe, dann zieht ja südlich hier auch ein ziemliches Sturmtief durch. Ich glaube, am Montag, Dienstag oder sowas erreicht das dann ja wohl auch die Deutsche Bucht. Und aber davon merken wir hier nichts. Also wir haben hier jetzt draußen Sonnenschein und es ist nicht übermäßig warm, es sind vielleicht so 16 Grad, aber wunderbar und windstill. Und gestern sind wir von Tobermory gekommen, das ist also hier auch so ein kleiner Ort. Jeder Ort hat hier seine Whisky-Destille natürlich, daher kennen vielleicht auch einige den Begriff Tobermory, und Oban hat natürlich eine eigene Whisky-Brennerei. Aber wir sind bei strahlendem Sonnenschein mit allen Segeln, die wir haben, irgendwie unterwegs gewesen und sind trotzdem so langsam, ja, vor uns hingesegelt, und das war einfach wunderbar.
Dieser Sturm, von dem du gerade kurz erzählt hast, der trifft uns hier. Also die Fischer hier an der Küste sind total angespannt. Deswegen, es war Springflut diese Woche und es ist ein heftiger Sturm. Aber ich habe ja zwischendurch von Brigitte auch Bildmaterial geschickt bekommen. So wunderschön kann Segeln in Schottland sein. Das sind wirklich traumhafte Bedingungen, die ihr da gerade habt, ne?
Ja, das ist natürlich auch einfach ein Glücksfall, nicht? Also das Wetter kann hier schon ein bisschen rauer sein, das wissen wir ja alle. Aber irgendwo, ich habe jetzt ja die ganze letzten Woche, wo man hier ist, guckt man ja immer sehr konzentriert auf das Wettergeschehen. Und wenn ich so um uns herum gesehen habe, also ich sag mal Norwegen, Deutschland, wissen wir nun alle, dass das Wetter da nicht so prickelnd gewesen ist. Und so, aber hier oben, auch im Süden Englands, auch Irland und so weiter, war es nicht so gut. Aber hier oben in Schottland ist es eben richtig schön. Glück muss man haben.
Ja, Glück muss man können. Wir haben zuletzt vor einer Woche gepodcastet, da warst du noch in Stromness. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, wir sind von Stromness dann durch den Hoy Sound, so heißt er, glaube ich, ausgelaufen. Auch da muss man also nochmal wieder genau rechnen mit den Tiden. Und dann sind wir aber mit dem ablaufenden Wasser da quasi rausgeschwemmt worden in den Atlantik rein und haben dann Strecke von, ich glaube, das waren so etwa 70, 80 Meilen oder so, bis zu einer unbewohnten Insel der äußeren Hebriden. Da wollten wir gerne hin. Die nennt sich Rona oder auch North Rona, weil es auch eine Rona-Insel weiter im Süden gibt, wird die also als North Rona bezeichnet. Und das Interessante ist, diese Insel ist nicht groß, also die ist vielleicht einen Kilometer lang oder so und unterschiedlich breit natürlich, ziemliche Steilküste, zerklüftet, und wir hatten gelesen, dass dort wirklich mal Menschen gesiedelt haben. Und das war nie viel, das war immer nur so im zweistelligen Bereich, und dann ist da irgendwann mal ein Schiff gestrandet und dadurch sind Ratten an Land gekommen, und die Ratten haben dann die ganzen Vorräte dieser Menschen aufgefressen und dann sind die verhungert tatsächlich. Und dann hat es irgendwann noch mal eine zweite Besiedelungsphase gegeben, ich glaube mit dem gleichen Resultat, aber man sieht immer noch diese alten Gebäudereste dort von damals stehen, und ja, ich finde so diese Geschichten einfach auch spannend, und deshalb haben wir gesagt, wir statten jetzt mal dieser Insel einfach einen Besuch ab, wo sonst niemand hinfährt, weil sie ansonsten ja auch nichts Besonderes irgendwie an Merkmalen aufweist, das jetzt irgendwie so eine weite Anreise für einen Besuch rechtfertigt, und man braucht natürlich auch gutes Wetter, um anlanden zu können, weil das ist ja mit mitten im Atlantik sozusagen, und da gibt es natürlich immer diesen Atlantikschwell. Und deshalb muss man eben halt ja einen günstigen Zeitpunkt erwischen, und das haben wir jetzt wahrgenommen und sind dann da auch angelandet. Und das ist natürlich einmal ist diese Geschichte, aber es ist einfach ein Vogelparadies. Also es ist voller Puffins, voller Papageientaucher, die dort immer noch ihrem Brutgeschäft nachgegangen sind, andere Seevögel. Dann hat man riesige Grotten in dieser Steilküste, wo man mit dem Schlauchboot dann hineinfahren kann. Und das ist wie so eine Kathedrale, nicht? Also da liegen dann die Robben auf den Felsvorsprüngen und ruhen sich aus. Und das hallt natürlich, wenn sie sich da äußern. Und es ist schon eine tolle Insel gewesen, ein tolles Erlebnis.
Das hört sich so genial an, Arvid. Und du erzählst es als, ja, dann legen wir halt mal in North Rona an. Aber wie hast du das überhaupt rausgekriegt, dass diese kleine unbewohnte Insel so viel Geschichte hat? Das ist die erste Frage, die sich mir stellt. Dann mal eben so anlanden geht doch auch gar nicht, ne? Das ist doch auch total schwierig, dort überhaupt Zugang zu kriegen.
Also die Geschichte, ich hatte mir mal vor Jahren hier in Schottland auch ein Buch gekauft, wo so ein bisschen die ganzen äußeren Hebrideninseln beschrieben sind, also geschichtlich und nicht unbedingt so aus Seefahrersicht, sondern mehr so aus kultureller, geschichtlicher Sicht heraus betrachtet, und da stand das eben auch drin, und das fand ich immer ganz spannend. Und so wie es ja eine andere Insel gibt wie St. Kilda, da sind wir nun in der Vergangenheit auch schon zweimal gewesen. Das ist ja auch eine Insel, die schon vor, ich glaube, vor 2000 Jahren besiedelt worden ist, und das ging bis 1930, wo die Menschen dort autark wirklich auf dieser Insel gelebt haben, und dann sind sie evakuiert worden. Das waren ja auch nur so im zweistelligen Bereich die Bevölkerungszahl. Wie die das geschafft haben, sich auch zu reproduzieren über all diese Jahrhunderte hinweg, ohne irgendwie, dass auch Einfluss von draußen irgendwie dazu kam, das ist schon ein Wunder. Und mich interessiert eben auch Geschichte. Und diese Geschichten von St. Kilda, die haben wir nun schon intensiv nachvollzogen. Und nun ist diese kleine Insel Rona da gewesen, die eigentlich kein Mensch kennt, und das hat mich einfach interessiert. Aber um auf den anderen Punkt deiner Frage zurückzukommen, so einfach ist es nicht. Nein, es ist auch wirklich nicht so einfach, weil wir ja natürlich dort ankern wollten und mussten, und wir sind da um Mitternacht angekommen. Es wird jetzt ja auch wieder dunkel hier oben natürlich, also um Mitternacht, und dann haben wir so in 30 Metern Tiefe geankert, und dann hat die Bremse der Ankerkette versagt. Das heißt, es ist mit einmal die ganze Kettenlänge von über 100 Metern ausgerauscht, und die mussten wir dann wieder hochkurbeln, wobei da also so ein Defekt an der Ankerwinde war, dass wir das dann wirklich so Hand über Hand hochholen mussten, mehr oder weniger die Kette. Das heißt, wir waren von Mitternacht bis um 4:30 morgens damit beschäftigt, erstmal den Anker wieder hochzuholen. Inzwischen ist der Schaden behoben. Das geht also alles wieder, aber wir waren dann wirklich dann auch ein bisschen platt, wie wir um 4:30 über 100 Meter einer schweren Ankerkette hochgezogen haben.
Aber ihr habt es geschafft. Und Rona sind Papageientaucher und Robben und Felsen und besondere Pflanzen, oder was ist da jetzt?
Es gibt keine Bäume auf der Insel, aber es gibt natürlich eine Vegetation, es ist eine grüne Insel. Ja, und in diesen ganzen Klippen, in diesen Grashängen auch, und da brüten dann eben diese Papageientaucher, die bauen sich ja so kleine Erdhöhlen, wo sie quasi ihren Nachwuchs großziehen, und da haben sie so kleine Schlupflöcher, und dann sitzen sie aber oftmals auch davor in der Sonne, und dann kommen sie wieder angeflogen, und die verfüttern ja diese kleinen Sandaale, die haben sie dann teilweise so im Schnabel, aus dem Schnabel heraushängen. Ja, da kann man also wirklich schön zuschauen.
Willkommen im Paradies, oder?
Ja, ja.
Und dann ging es weiter, wohin?
Ja, dann sind wir, also wir sind den ganzen Tag noch da geblieben und sind dann die Nacht über durchgefahren bis Stornoway. Und Stornoway ist ja schon ein größerer Ort und größerer Hafen, Fischereihafen eben auch. Das war unsere nächste Station. Und auf dem Weg dorthin natürlich hin und her haben wir immer unsere Messung gemacht, so wie wir das ja auch auf der ganzen vorangegangenen Reise gemacht haben.
Und dann wart ihr in Kiely of Lochelsh. Das war der nächste Stopp, glaube ich. Ein nahezu unaussprechlicher Name, ein kleiner Hafen in Schottland. eine Region mit einem unglaublichen Tidenhub. 5,2 Meter, Arvid.
Ja, das ist für diese Region gar nicht so ungewöhnlich, aber wenn man damit zu tun hat, dann ist es schon etwas ungewöhnlich, weil man muss natürlich aufpassen, dass die Leinen lang genug sind, um wirklich bei Niedrigwasser sich nicht daran aufzuhängen mit dem Schiff. Wir haben diesen Ort deshalb gewählt, weil es dort tatsächlich ein winzig kleiner Ort eigentlich. Es gibt eine Brücke rüber vom Festland zur Isle of Skye. Also Festland und Isle of Skye berühren sich dort fast. Deshalb gibt es da so eine hohe Brücke, wo wir unter durchfahren konnten, und es gibt eine Eisenbahnstation dort. Der Jan ist dort ausgestiegen, weil er zurück musste, und es sind andere Crewmitglieder jetzt gekommen. Also insofern bot sich das einfach an, dort einen Crewwechsel zu machen, aber es ist nicht irgendwie ein Hafen, wo man eigentlich sonst lange verweilen will, und es gibt dort zwar auch so Stechanlagen für Yachten, aber dafür waren wir einfach zu groß und zu schwer, und deshalb mussten wir also da an dieser Stadtpier festmachen, wo man keine Schwimmpontons hat, sondern einfach nur eine solche Kaimauer. Und da machen sich dann natürlich so über 5 Meter Gezeitenwechsel schon sehr, sehr bemerkbar, was eben halt auch das Vieren der Leinen angeht, damit man sich dort nicht aufhängt.
Musstest du da auf die Gezeiten achten, wann ihr da anlandet überhaupt? Ist es besser, da bei Hochwasser anzukommen?
Ja, du musst dir überall auf die Gezeiten achten, weil wenn du den Gezeitenstrom gegen an hast, dann machst du nicht viel Strecke, nicht? Also das ist sehr starker Gezeitenstrom, und nun haben wir gutes Wetter, wie ich ja gesagt habe auch, aber wenn du dann noch Wind gegen Strom hast, das ist ja dieses Phänomen, was wir ja schon besprochen haben, wo dann wirklich so eine ganz unangenehme See entsteht. Nein, aber in diesem Fall musste man schon möglichst bei Hochwasser dort ankommen, weil sonst hätten wir die Leine gar nicht an Land überbringen können. Also man muss ja erstmal an Land kommen, um überhaupt die Festmacherleinen dort anzubringen. Und da ist natürlich überall so eine Stiege, so eine Leiter eingelassen in der Kaimauer, wo man hochklettern muss. Aber man muss die Leinen ja rüberbringen, und insofern, das wird irgendwie alles funktionieren. Aber komfortabler ist es eben, wenn man bei Hochwasser ankommt und dann die Leinen in aller Ruhe dort festmacht und dann eben halt so ein bisschen rechnet, wie weit geht's runter. Das sagen einem ja natürlich die nautischen Informationen, die Tidentabellen und so weiter, aber trotzdem muss man ja sehen, dass die Leinen auch wirklich genügend Lose haben und dass man nicht plötzlich irgendwie die so festgemacht haben, dass das Schiff bei 3 Meter plötzlich dann in den Seilen hängt sozusagen, sondern man muss eben achten, dass das lang genug ist.
Ja, und Alex, die dann in Kyle of Loch Helsch ankam, neues Crewmitglied, die kam wohl bei Niedrigwasser an, denn die musste dann diese Stiege an der Kaimauer hinunterklettern, und davon habt ihr mir Videomaterial geschickt, das habe ich gepostet, das könnt ihr euch auf Arvids Instagram und Facebook-Seiten angucken, das ist einfach unglaublich.
Ja, das gibt hier ja mehrere so, also man kennt es auch aus der Bretagne, wo man so einen hohen, in Frankreich so einen hohen Tidenhub hat, aber für uns so gesehen, die wir auch Ebbe und Flut an der Nordseeküste kennen, aber da hält sich das ja dann doch wirklich immer irgendwie in Grenzen, was die Differenz angeht, aber hier ist das eben sehr viel stärker ausgeprägt.
Gut, das war Kyle of Loch Helsch, und dann seid ihr von da aber auch schon wieder weiter gesegelt. Diese Woche hattet ihr viele kleine Etappen, ist mein Eindruck.
Ja, wir sind hier jetzt ja auch in den Hebriden, und das sind eigentlich immer so, ja, fast so Tagesetappen auch, wo man unterwegs sind. Wir sind nach Tobermory gefahren. Das ist ein wirklich netter kleiner Ort, und sind dort über Nacht geblieben und sind von Tobermory dann weiter nach Oban gefahren, wo wir jetzt im Moment auch sind. Das ist schon, das ist schon ein größerer Ort, aber irgendwie auch sehr nett und sehr lebendig. Und von hier aus werden wir dann wohl morgen weiterfahren zur Insel Islay, die auch berühmt ist für ihre ganzen Whisky-Destillen, die es dort gibt. Also die Distanzen sind hier jetzt nicht mehr so groß. Und das war ja auch eigentlich immer unser Ziel, wenn wir hier einmal in den äußeren und inneren Hebriden unterwegs sind, dass wir dann möglichst viele kleine so Etappen machen, um möglichst viel auch mitzunehmen und zu erleben. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin.
Tagsüber sammelt ihr Meeresdaten und abends testet ihr die Whisky-Kneipen?
So könnte man das komprimiert vielleicht zusammenfassen, ja.
Oh, Arvid. Noch weitere Details dazu, oder gehen wir einfach über zum nächsten Punkt? Okay, dann bin ich ja gespannt auf das, was du bald erzählst. Und heute ist es Sonntagmorgen. Wir starten gleich. Wir fahren tatsächlich auch zu einer Gin-Distillerie, um da zu drehen. Also es ist gar nicht so viel anders hier. Was steht bei euch heute auf dem Programm?
Wir werden hier, weil es ein größerer Ort ist, hier einkaufen. Die Geschäfte haben ja alle auf und wir werden hier mal ein bisschen frischen Proviant kaufen. Und dann ist Wäschewaschen angesagt auch. Also hier in dieser Marina gibt es also auch Möglichkeiten, um die Bordwäsche und so weiter zu machen. Also ein bisschen Haushaltstag sozusagen heute angesagt. Aber sonst kein strenges Programm. Und wir bekommen auch noch ein neues Crewmitglied, dann sind wir wieder zu 10. Dann ist das Schiff also wirklich voll. Und zwar ist das Eberhard Sauter. Vom AVI, der ja auch schon im vergangenen Jahr mit dabei gewesen ist und der die Crew jetzt vervollständigt sozusagen. Und und das ist natürlich auch, Eberhard ist derjenige, der, wollen wir sagen, so das Wissenschaftsprogramm natürlich auch mit aufgebaut hat und begleitet. Und wir haben jetzt ja auf dem Weg hierher auch immer wieder Wasserproben genommen. Also hat Anker gemacht, die dort in Geesthacht im Forschungszentrum auch aktiv ist. Also wir haben eine ganze Menge gemacht. Also das war ja auch immer diese Zielvorgabe und insofern werden wir das auch so weiter fortführen.
Und ich habe gesehen, dass Marie wieder an Bord ist, die ja auch Wissenschaftlerin ist und sich auch um diese ganzen Sachen kümmert. Die hat, und das will sie mir schicken, die hat gefilmt, wie Delfine vor der Dagmaron durchs Wasser springen. Und die kümmert sich wahrscheinlich auch um die Messungen, oder?
Ja, wir haben hier ja viele engagierte Wissenschaftlerinnen, muss man sagen, die hier an Bord sind und die sich darum kümmern. Und ja, dass Marie dabei ist, freut mich ganz besonders. Also sie hat auch ihre Taschentrompete wieder mitgebracht und sie haben auch schon mal angefangen zu musizieren. Jerre ist hier, der Gitarre spielt und der Ole spielt ja auch Gitarre und die Anker hat... Was ist das? Ich glaube, so eine Mandoline hat sie dabei. Also es ist wirklich eine Stimmung hier. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt wieder so komplett sind.
Ich kann es mir vorstellen, Arvid. Ich freue mich darauf, wieder mit dir zu podcasten. Ich bin ja gespannt, wo du dann steckst.
Wir werden sehen.
Bis bald.
Alles klar. Tschüss, tschüss.
Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.